Das Bundesverfassungsgericht hat vor wenigen Tagen die Presse erst in ihrem Anspruch bestärkt auf die Übermittlung gerichtlicher Entscheidungen. Am Donnerstag hat Karlsruhe statuiert, erstmals eine Rechtspflicht zur Publikation veröffentlichungswürdiger Gerichtsentscheidungen. Und damit komme ich zu Professor Dr. Udo Di Fabio. Er war bis Dezember 2011 Richter am Bundesverfassungsgericht und er gilt gemeinhin, ich glaube, das darf ich sagen, als ein eher skeptischer Beobachter der Zeitläufe. Das tun Sie an vier verschiedenen inhaltlichen Stellen besonders. Sie haben sich sehr stark mit der Finanzkrise beschäftigt, sehr stark mit der Demografie, mit dem Wandel unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Er hat über die Kultur der Freiheit ein Buch geschrieben. Es gibt jetzt ein neues Œuvre von ihm unter dem Titel Schwankender Westen, wie sich ein Gesellschaftsmodell erfinden muss. Und Sie haben gerade in einem, wie ich finde, sehr interessanten Gastbeitrag in der FAZ im September geschrieben, ohne intakten Verfassungsstaat und das möglichst weit verbreitet und als Modell funktionsfähig, gibt es keine Aussicht auf den aufrechten Gang des Menschen und den Schutz der Schwachen. Und da sind wir wieder auch bei dem Thema der goldenen Victoria von gestern Abend. Jetzt also Professor Dr. Udo Di Fabio zur Rolle der Medien in einer freiheitlichen Gesellschaft.
Herr Burda, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man als Verfassungsjurist über die Rolle der Medien in einer freiheitlichen Gesellschaft redet, dann ist man eigentlich immer für einen Festvortrag programmiert. Weil das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht der Meinungsfreiheit, das Grundrecht der Pressefreiheit immer als ganz besonders hervorgehoben hat. Und wenn man das zitiert, kommt bereits festliche getragene Stimmung auf. Das Bundesverfassungsgericht schreibt beispielsweise, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit sind unmittelbarer Ausdruck der Persönlichkeit in der Gesellschaft, eines der vornehmsten Menschenrechte. Schon das verleiht ihr besonderes Gewicht. Darüber hinaus ist das Grundrecht für die freiheitliche demokratische Grundordnung schlechthin konstituierend, indem es den geistigen Kampf, die freie Auseinandersetzung der Ideen und Interessen gewährleistet, die für das Funktionieren dieser Staatsordnung lebensnotwendig sind. Wunderbar. In der Kirche würde man sagen Amen. Und das ist natürlich völlig richtig. Die Weltkarte, die gerade gezeigt worden ist, zeigt den Zusammenhang. In einer Gesellschaft, die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit nicht mehr achtet, die beginnt, Pressehäuser zu durchsuchen und die Journalisten und Journalistinnen unter Druck setzt oder gar auf offener Straße erschießt, eine solche Gesellschaft wird nie im Leben Demokratie bleiben. Sie wird auch kein funktionsfähiger Rechtsstaat sein. Und damit all das, wofür eine freiheitliche Gesellschaftsordnung steht, nicht verkörpern können. Insofern ist die Pressefreiheit und auch der interessante Zusammenhang, die Korruptionsfreiheit einer Gesellschaft, ein Barometer, ein Maßstab für die Freiheitlichkeit einer Gesellschaft. Soweit der Teil der Festrede, der deshalb nicht falsch ist, sondern der grundlegend ist als Einsicht. Was aber könnte heute eine Herausforderung sein, wenn man an die freiheitliche Rolle der Medien in unserer Gesellschaft denkt? Medien ist ein Sammelbegriff. Ich will nicht sagen ein diffuser Begriff, denn man kann das im Einzelnen aufzählen und analysieren. Unser Leitbild, wenn wir von öffentlicher Meinung reden, wenn wir von konstituierenden Leistungen für die Demokratie reden, ist immer noch das gedruckte Werk, ist immer noch letztlich die Tageszeitung und das, was rundherum an Druckmedien erscheint. Dieses Leitbild hat den Weg der Menschen in die Neuzeit geebnet. Und bereits im Jahr 1800 war Deutschland das führende Zeitungsland der Welt. Vielleicht staatsorganisationsrechtlich etwas zurückgeblieben, aber publizistisch und was öffentliche Meinung angeht, ein Schwerpunkt der westlichen Entwicklung. Und diese öffentliche Meinung, meine Damen und Herren, sie hatte nicht nur die Kontrollfunktion, die das Verfassungsrecht hier erwartet, im Sinne der vierten Gewalt, der Gewaltenteilung, sondern die öffentliche Meinung ist in gewisser Weise die Widerspiegelung, ja, man könnte so weit gehen und sagen, die Konstituierung des politischen Raums einer Gesellschaft. Wissen Sie, unser freiheitliches Gesellschaftsmodell findet schon in dem Begriff Politik seine Grundlegung in der antiken Polis. Also in jenem Athen, das im Zeitalter des Perikles Demokratie erfunden hat. Übrigens in einer ganz und gar merkantilen, unternehmerischen, wirtschaftlichen Freiheitlichkeit. Also nicht eine Staatswirtschaft stand hier Pate, sondern das Unternehmertum, das gerade zu Recht betont worden ist. Diese Vorstellung harmoniert damit, dass es eine Agora gibt, einen Marktplatz gibt, einen Rund gibt, wie der Bundestag in seinem Plenarsaal das zum Ausdruck bringt, wo sich die Bürger treffen und das Öffentliche verhandeln. Und dazu braucht man eine Selektionsentscheidung. Man kann nicht alles gleichzeitig verhandeln. Und man muss ja erstmal feststellen, was ist denn öffentlich relevant? Wir brauchen einen Raum, der Öffentlichkeit überhaupt erst konstituiert. Und die Medien sind in der Neuzeit dieser Raum. Deshalb reden wir von öffentlicher Meinung und deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit der Verfassungsjuristen, aber aller Gesellschaftsbeobachter auf diesen Raum. Eine freiheitliche Gesellschaft beobachtet sich im Bereich der Medien selbst und ein Stück weit spiegelt sich die Gesellschaft, zugleich aber auch erfindet sie sich. Eine Doppelleistung, die hier stattfindet. Wenn also sich dieser Raum verändert, zeigt das immer auch eine Veränderung der Gesellschaft an. Und die Interdependenz muss im Auge behalten werden. Interdependenz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Gesellschaft die öffentliche Meinung, ihre Technizität, ihre Rezeption verändert und umgekehrt eine Veränderung, ein Strukturwandel der öffentlichen Meinung, wie Jürgen Habermas seine Habilitationsschrift schon genannt hat, umgekehrt auch die Gesellschaft verändert, weil sie sich ja hier in diesem Raum spiegelt. Was ändert sich denn mit dieser öffentlichen Meinung, die, wenn man die klassischen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts liest, fast wie eine Idylle dargestellt wird? Wir haben immer noch Tageszeitungen. Wir haben immer noch eine breite Welt der Printmedien, obwohl schon in den 60er Jahren deren Ableben vorausgesagt worden ist mit der aufkommenden Massenverbreitung des Fernsehens. Wir haben heute eine mediale Vielfalt, wie sie zuvor es nie gegeben hat. Die Wege, die Übertragungswege, die Kommunikationswege haben sich verändert und sie haben sich durch die Digitalisierung der Welt extrem dezentralisiert. Das hat gerade zu Beginn des Internets einige Aktivisten auf die vorausgreifende Idee gebracht, jetzt zerstören wir die alten Zitadellen der Meinungsmacht. Diese alten Zitadellen, das waren Sie. Das waren diejenigen, die die Zugänge zur Kommunikation, zur geordneten Kommunikation, zur politisch relevanten, aber letztlich überhaupt zur Auswahlentscheidung, was kommunikationsfähig im öffentlichen Raum ist, darstellten. Und die neue Dezentralität, die sollte diese Multiplikatoren entbehrlich machen. Sie sollte diese Gatekeeper im Grunde genommen in die Dysfunktionalität führen. Und was Frau Köcher uns heute dargestellt hat, ist etwas ganz Bemerkenswertes. Das ist so eingetreten. Und zugleich wurde aber auch bestätigt, dass eine vollkommene Dezentralisierung gar nicht funktionell möglich ist, weil es Akteure geben muss, die systematisieren, die mehr sehen als mit dem schnellen Klick. Die Printmedien brauchen, die Bücher brauchen, die sogar lesen. Und damit einen systematisierten Ordnungszugang in die dezentralisierte, man könnte fast sagen anarchisch wirkende digitale Welt hineinbringen. Es entsteht also eine neue Interdependenz auch hier zwischen Ordnungsfaktoren und einer spontanen Kommunikation. Das Problem, was heute entstanden ist, ist, dass die digitale Welt als Basisraum der Kommunikation und der Information sich global verbreitet hat und von der Tendenz her die Printmedien in die Defensive bringt. Nicht, weil sie funktionslos würden. Im Gegenteil. Ihre Leistungen, vor allen Dingen die redaktionellen Leistungen, ihre Ordnungsleistungen sind eigentlich wichtiger denn je. Nur sie werden nicht mehr hinreichend bezahlt. Und das führt mich zu einem Punkt, den das Bundesverfassungsgericht manchmal vornehm zurückhaltend nur behandelt, nämlich die Frage, wie eigentlich die Rendite und die Freiheit so zusammengehören. Richter neigen dazu, das schön auseinanderzuhalten. Es gibt Grundrechte, die die Gewerbefreiheit garantieren, die Berufsfreiheit. Natürlich, es gibt auch das Eigentumsgrundrecht, immer unter besonderem juristischen Verdacht stehen. Allerdings, es gibt Wirtschaftsgrundrechte. Und die Europäische Grundrechtecharta spricht sogar von der Unternehmerfreiheit. Wird noch deutlicher als das Grundgesetz. Alles sehr schön. Aber auf der anderen Seite steht so ein edles Grundrecht und Menschenrecht wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit. Das ist eine völlig andere Welt. Auf den ersten Blick. In Wirklichkeit gehört diese Welt von Anfang an konstitutiv zusammen. Mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, meine Damen und Herren, also in der Geburtsstunde letztlich der Neuzeit. Es ging immer auch darum, damit Geld zu verdienen. Und dieser Ansatz, der in unserer im Augenblick etwas kapitalismuskritischen Gesellschaft immer wieder erklärt werden muss, ist nicht etwa eine unerwünschte Nebenwirkung, sondern ist der eigentliche Antrieb und, meine Damen und Herren, die Voraussetzung für eigensinnige Selbstständigkeit. Denn davon lebt eine Demokratie. Eine Demokratie, meine Damen und Herren, eine Demokratie ist keine harmonische Gesellschaftsvorstellung, ist nicht die Entfaltung einer konfuzianischen Gesellschaftsvorstellung. Wenn man sich in China mit hohen Funktionären unterhält, dann merkt man, dass das Geistesgut des Konfuzius in China unterwegs ist und die Chance hat, in einer postmodernen Welt Anklang zu finden. Nämlich, dass es doch vor allen Dingen darum geht, dass eine Gesellschaft in ihrer Ordnung harmonisch zusammenbleibt. Dass man alle Konflikte und Krisen möglichst vermeidet oder schon im Ansatz durch viel Verhaltenslenkung bekämpft. Das ist nicht unser westliches Gesellschaftsmodell. Unser westliches Gesellschaftsmodell geht ein kalkuliertes Risiko ein, in der Überzeugung, dass das geringste Risiko sei, nämlich sich auf die Freiheit der Menschen zu verlassen. Sich auf die Freiheit der Menschen zu verlassen, natürlich ihnen Regeln mitgeben, nicht anarchisch, klar, aber sich auf die freie Entfaltung von Persönlichkeiten zu verlassen. Und wenn ein Ordnungsraum der öffentlichen Meinung entsteht, dann verlassen wir uns auch dort auf Persönlichkeiten. Wir verlassen uns auf Menschen, die mit einem wirtschaftlichen Interesse, aber zugleich im Ethos der Wahrhaftigkeit redaktionell arbeiten, die Informationen, die Diskussionen einer Plattform verleihen, ermöglichen und damit die öffentliche Meinung als konstituierendes Selbstbild unserer freiheitlichen Gesellschaft immer wieder möglich machen. Und wir beobachten, in dem Augenblick, wo die wirtschaftlichen Bedingungen sich so verändern, dass das nicht mehr möglich ist oder nur eingeschränkt möglich ist, oder eben dieses Modell dieses Modell in die Defensive gerät, verändert sich auch der gesellschaftliche Diskussionsraum. Denn natürlich gäbe es Möglichkeiten. Das Bundesverfassungsgericht hat mit einer ausdifferenzierten Rechtsprechung, ein Dutzend Entscheidungen, die Rundfunkfreiheit, immer wieder, also Fernsehen und Hörfunk, immer wieder verfassungsrechtlich judiziert und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk innerhalb des dualen Systems immer stark gemacht mit Grundversorgungsauftrag und mit staatlich herbeigeführten Mittelzuweisungen. Also herbeigeführt heißt ja immer, dass wir das bezahlen, aber dass der Staat es erzwingt, mit staatlich herbeigeführten Mittelzuweisungen, also letztlich über ein Abgabenmodell. Und dann sagen manche, ja, damit kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter allen wirtschaftlichen Bedingungen, auch in der digitalen Welt, prima weiterleben. Das ist klar, wenn man einen hohen Milliardenbetrag gleich mit auf den Weg bekommt, dann ist die Werbung auch nur noch ein sekundäres Geschäft. Und dann muss man sich im Internet auch nicht behaupten, sondern kann den Bedarf erfüllen, der dort an verlässlicher, recherchierter und solider Information besteht. Und dann sagen manche, ja, also wenn das für die Zeitung schwierig wird, ist nicht mehr viel Werbung in den gedruckten Medien. Und redaktionelle Inhalte mit Bezahlangeboten und unterlegt mit Werbung zu machen, stößt gerade im Internet dann auch an Grenzen, ist ein neues Ertragsmodell, aber stößt an gewisse Grenzen, auch wieder der Selbstbestimmung der Nutzer. Das Internet ist halt ein interaktiver und sehr beweglicher Raum. Da kann man sich nicht so drauf verlassen wie bei einem Abo einer Printausgabe. Sagen manche, dann geben wir doch von diesen Abgaben, die wir dem öffentlichen Rundfunk zur Verfügung stellen, geben wir doch der Presse auch was ab davon. Das wäre eine Möglichkeit. Und Wirtschaftsunternehmen, die auch eine solche Einnahme vor Augen haben, sind vielleicht nicht mehr abgeneigt. Und manche Länder, wie in Frankreich, experimentieren ja auch mit solchen Modellen. Und ich habe von Herrn Burda heute Morgen mit einer gewissen Freude gehört, dass, jedenfalls bis auf Weiteres, die deutsche Verlagslandschaft hier skeptisch ist. Skeptizismus war mir gerade angesagt worden, altgriechische Tugend natürlich, ist jedem Denker zu eigen, wer nicht skeptisch ist, naja. Also wenn man also skeptisch da drauf schaut, dann würde man vielleicht ahnen, dass mit der staatlichen Zuweisung auch ein neues Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Ja, ich weiß, das Bundesverfassungsgericht hat die Staatsfreiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als konstitutiv angesehen. Und ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie staatlich gelenkt würde. Nur die Grundentscheidung, die Personalentscheidung, müssen ja doch vom Staat getroffen werden, wenn auch mit pluralisierten Gremien, weil er verantwortet ja bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jedenfalls die Infrastruktur. Er muss sich eigentlich nur aus der Programmgestaltung heraushalten. Aber wer den Intendanten bestimmen kann, der hat vielleicht doch eine gewisse Lenkungsmacht. Viel mehr Bestimmungsmacht haben die Verleger ja bei einer Tageszeitung auch nicht, als dass sie das Spitzenpersonal bestimmen können. Reinregieren in die redaktionelle Tätigkeit tun sie ja auch nicht. Insofern ist die Verlegerferne der Presse ja eigentlich auch schon etwas empirisch Fassbares, was vielleicht gar nicht so rechtlich vorgeschrieben ist, aber letztlich doch, weil ja auch die Journalistinnen und Journalisten Inhaber der Pressefreiheit sind, des Grundrechts der Pressefreiheit sind. Also, die Frage, soll man Geld vom Staat wollen, ist eine politische Frage, die Sie, die Branche für sich beantworten müssen. Und meine Antwort wäre, nach allen Erfahrungen wird die Medienlandschaft politisch angepasster, wenn sie Geld vom Staat nimmt. Und deshalb kann das eigentlich nicht die Empfehlung sein. Dann schauen wir auf den Markt und sagen, was kann, was muss eigentlich der Staat tun, um die Erwerbsaussichten, um die Renditeaussichten der publizistischen Mitte unserer Gesellschaft zu verbessern, zu erhalten? Was kann, was muss er tun? Man könnte ganz allgemein sagen, dass der Verfassungsstaat, dass unsere Republik, einen Gewährleistungsauftrag für die Infrastruktur einer öffentlichen Meinungsbildung hat. Das ist bei Fernsehurteilen immer wieder zum Ausdruck gebracht worden. Das gilt aber natürlich für den Gesamtraum der Medien. Daraus jetzt allerdings zu schlussfolgern, dass der Staat eingreifen muss, wenn Sie etwa von Adblockern belästigt werden, wie von lästigen Fliegen, dem würde ich mich nicht per se anschließen wollen. Der Wettbewerb muss innovativ bleiben können. Wenn wir allerdings über das Kartellrecht nachdenken, dann finde ich, müssen wir bei, wenn wir die kartellrechtliche Brille aufsetzen, eine Brille mit geeigneter Schärfe aufsetzen. Denn wir können heute nicht mehr so tun, als haben wir in Deutschland einen nationalen Medienmarkt, der und dann den Sektor der Printmedien herausnehmen und gucken, wer da welchen Einfluss hat und wo der Absprachen über gemeinsame Werbung trifft. Wenn wir so sektoral daran gehen, dann verfehlen wir komplett die Wirklichkeit einer globalisierten medialen Welt. Wir verfehlen komplett die technisch gegebene und kommunikativ gegebene Asymmetrie der Informationswelt des Netzes. Und diese Asymmetrie, meine Damen und Herren, diese Asymmetrie liegt im Zugang. Es gibt eben neue Gatekeeper. Und das ach so dezentrale Netz ist inzwischen wirtschaftlich, aber auch durch andere Interessenten vermachtet. Es besteht eine Asymmetrie zugunsten von Google, die mit netten Leistungen der Ordnungsfunktion in den Markt gekommen sind und die heute ein handfestes Renditeinteresse haben. Und nach dem, was ich gerade gesagt habe, darf man ihnen das auch gar nicht verübeln. Nur, man muss sie, wenn man über kartellrechtliche Fragen nachdenkt, über Wettbewerb im Netz nachdenkt, als das erkennen, was sie sind. Nämlich überlegen Mächtige, sie haben Oligopole und diejenigen mit den redaktionellen Inhalten, sie sind Abhängige in diesem Zusammenhang. Wenn sich diese Abhängigen defensiv organisieren, dann ist das keine unerlaubte Kartellbildung, sondern geradezu eine logische, konsequente, wettbewerbliche Haltung. Und ich verlange vom Staat eigentlich nur, dass er das akzeptiert. Er soll sie nicht fördern, er soll sie nicht im Wettbewerb durch Begünstigung stärken, sondern er soll einfach nur die Wirklichkeiten wahrnehmen. Er muss die Wirklichkeiten wahrnehmen. Und was man dann noch darüber hinaus staatlich tun kann, um zu fördern, darüber mag man politisch nachdenken, aber zu stark darf man diesen Weg nicht betreten, weil sonst wir in einer anderen Welt sind. Meine Damen und Herren, meine Zeit ist leider verstrichen, sodass ich wenig dazu sagen kann, was sich sonst noch soziokulturell mit unserer öffentlichen Meinung verändert. Aber da werden wir vielleicht ein andermal noch mal drüber sprechen. Wir beobachten heute eine gewisse Defensive auch in der Meinungsbekundung in unseren Medien. Manche sprechen sogar von einer formatierten Öffentlichkeit. Also nicht gelenkt, noch nicht wie bei Putin, aber bei weitem nicht. Aber es fehlt ein bisschen an Spritzigkeit und darüber nachzudenken würde sich gesondert lohnen. Ich glaube nämlich, dass dahinter tatsächlich ein Schwächegefühl der westlichen Gesellschaften steht. Ich würde dahinter weniger schlechten Willen oder Manipulation vermuten, sondern eher eine gewisse Ängstlichkeit, dass wenn die Freiheit, die im Netz so grenzenlos geworden ist, wenn die zu stark auch medial ausgetragen wird, dass dann unsere Gesellschaft ihre Kultur verlieren könnte. Und darüber, meine Damen und Herren, lohnt es sich, noch einmal gesondert nachzudenken. Mit diesem nachdenklichen Gedanken möchte ich meinen kleinen Vortrag beenden. Vielen Dank.
Professor Di Fabio, darf ich Sie noch was fragen? Ich danke Ihnen sehr und ich erlaube mir jetzt trotzdem noch eine Nachfrage, gerade weil Sie noch diesen Schlenker zum Schluss gemacht haben. Vor 2 Wochen die KZ-Rede von Pirinci und jetzt gestern der Vergleich vom Pegida-Chef Heiko Maas mit Goebbels. Ich möchte zu Ihrem Bild der Agora zurück und ich möchte Sie zitieren am Anfang Ihrer Rede. Wir verlassen uns in unserem Ordnungsraum der öffentlichen Wahrnehmung auf Individuen. Ich möchte Sie jetzt als Bürger dieses Landes fragen, wo sind wir im Moment? Vielleicht können Sie doch noch 2, 3 Takte zu dem sagen, was Sie eigentlich gar nicht mehr sagen wollten. Ist mir jetzt aber wichtig.
Ja, mir war die Zeit zu kurz, jetzt haben Sie mir einen Nachschlag gegeben. Jetzt haben Sie mir einen Nachschlag gegeben, das habe ich ja fast provoziert dadurch. Ja, man beobachtet auch durch die Anonymitätskultur des Internets gelernt eine gewisse Hemmungslosigkeit. Diese Hemmungslosigkeit, so viel Ausgewogenheit muss sein, kann man auf verschiedenen Seiten finden und nicht nur auf einer Seite. Dass wir mit Verbalinjurien an die Stelle von Sachdiskussionen treten, ist ganz schlecht. Dass da, wo gewohnt die sachlichen Diskussionen stattfinden, etwa in den Zeitungen, dass wir da einen Ton der Zurückhaltung anschlagen, der manchmal an Verschweigen oder Verharmlosen erinnert, das ist eine schlechte Dialektik. Das führt dann dazu, dass manche sich medial eben nicht mehr vertreten sehen, dass sie aussteigen und dass sie dann in einer ganz, ich würde mal vorsichtig sagen, unkultivierten Weise etwas herausbrüllen mit solchen völlig neben der Sache liegenden Vergleichen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht mit gleicher Münze zurückschlagen. Denn wer da gleich von faschistischen Wahnsinnigen und so weiter spricht, der zahlt doch in gleicher Münze heim. Müssten wir nicht eigentlich die Diskussion in unseren Leitmedien, müssten wir die sachliche Diskussion nicht unter Vermeidung solcher Verbalinjurien und starken Zuspitzungen, müssten wir nicht in der Sache schärfer diskutieren, damit die Bürger wieder den Eindruck haben, ja, die Elite dieser Gesellschaft, die Multiplikatoren, sie erkennen das Problem, sie wissen, dass wir in einer schwierigen Situation sind, gelinde gesagt. Vielleicht sind wir sogar in einem Staatsnotstand und in einer Krise. Aber wir lösen die mit unserer westlichen Kraft, wenn wir nur den Mut haben, das Problem als solches zu benennen. Und wenn wir nicht jeden, der einen anderen Vorschlag als die Bundesregierung hat, aus dem demokratischen Spektrum ausgrenzen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich bin